Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Good Morning Endoskopie. Und wenn wir über Endoskopie reden, sollten wir vielleicht auch mal nicht immer nur über die gastrointestinale Endoskopie reden, sondern es gibt auch noch andere Bereiche der Endoskopie. Und wenn Sie regelmäßiger Besucher des DGEBV-Jahreskongresses sind, dann wissen Sie natürlich auch, dass dieser jedes Jahr mit der Deutschen Gesellschaft für Dysphagie veranstaltet wird. Und aus diesem Grund habe ich mir vorgenommen, mir heute eine Interviewpartnerin auszusuchen, mit der ich über die funktionelle Endoskopie des Schluckakts reden werde. Eine andere Form der Endoskopie, aber die sicherlich auch ganz, ganz spannend ist für alle, die in der Endoskopie tätig sind. Und herzlich begrüßen darf ich Simone Graf aus jetzt Innsbruck. Hallo Simone, schön, dass du mitmachst.
Hallo Alexander, danke für die Einladung.
Simone, wir haben es schon im Vorgespräch so ganz kurz erwähnt. Wir sind natürlich vor allem hier in der gastroenterologischen Community. Da kennen dich vielleicht jetzt noch nicht 100%. Vielleicht erzählst du mal so den verbliebenen 10%, wer du denn eigentlich bist.
Also ich bin Fachärztin für HNO und Fachärztin für Phoniatrie und PET-Audiologie. Mhm. Ich bin Gründungsmitglied der Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft für Dysphagie und da lange Jahre im Vorstand und natürlich an der Weiterentwicklung der Dysphagie, Diagnostik und Therapie interessiert, gerade eben im oropharyngealen Bereich. Und derzeit tätig bin ich in Innsbruck. Dort leite ich die Klinik für Hör-, Stimm- und Sprachstörungen und habe dort den Lehrstuhl für Phoniatrie und Audiologie.
Also das, über das wir heute reden, ist sozusagen dann eigentlich dein tägliches Brot. Kann man das so sagen?
Ja, ja, ja. Also ohne Endoskopieren gehe ich nicht ins Bett. Ja?
Haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit hier.
Genau. Also das gehört wirklich zu unseren Kernaufgaben oder eines unserer Kernaufgaben. Nur, dass wir nicht ganz, also ich glaube, der große Unterschied zwischen uns beiden ist, dass wir immer viel sprechen. Also ich spreche gerne und ich kann mir also ganz spannende Sachen immer anhören. Und das kann ich auch während des Endoskopieren. Also wie du schon gesagt hast, Funktionsdiagnostik des Endoskopieren. Und da schaue ich eben live mit, wie jemand die Dinge runterschluckt. Und das ist der große Unterschied. Der muss wach sein. Bei euch soll er ja eher nicht wach sein, gell?
Ja, wenn er oder sie will. Aber da sind wir schon mal beim ganz, ganz wichtigen Unterschied. Also vielleicht erklärst du das doch mal. Also es ist ein Endoskop, es ist ein flexibles Endoskop. Ja. Aber vielleicht jetzt für die, die das nicht so genau kennen, die funktionelle Endoskopie, vielleicht kannst du mal so kurz erklären, was da jetzt eigentlich wie genau gemacht wird.
Ja, also es ist so, wir können es mal von der technischen Seite sehen. Mhm. Also wenn du jetzt überlegst, du müsstest mit dem Gastroskop durch die Nase, also es geht ja durch die Nase, das wäre also wirklich zu dick. So sind bei uns die Endoskope so 2 bis maximal 3 Millimeter. Dann sind wir arme Schlucker, wir kriegen das nicht richtig bezahlt. Das heißt, bei uns hat es kein Arbeitskanal. Was bedeutet, dass wir es ganz anders sterilisieren können wie ihr oder desinfizieren können wie ihr. Also du gehst darüber mit diesem 2 oder 3 Millimeter dünnen Endoskop, gehst du über die Nase, solltest ein bisschen Ahnung haben von Anatomie der Nase, sonst kitzelt es ganz furchtbar und ist unangenehm oder tut dir weh. Also du gehst im unteren Nasengang, gehst du nach hinten und wenn wir uns jetzt den Pharynx vorstellen, also zurück in die Anatomie, kann man sich ja den Pharynx immer so, erklärt es den Studierenden immer so, wie so einen Strumpf vorstellen, der oben an der Schädelbasis befestigt ist und verschiedene Öffnungen hat. Also du gehst praktisch rein über die Koanen, also die hinteren Nasenöffnungen und schaust dann in den Pharynx hinein.
Aber das ist ein normales Videoendoskop, also das ist jetzt hat auch eine entsprechende Optik, eine hochauflösende Optik.
Genau, ist Chip on the Tip.
Wie lang sind die Dinger in der Regel?
Ach Gott.
So lang wie eine Nase, eine lange Nase. Ein bisschen.
Länger wie eine lange. Wie viel ist wir sehen uns ja.
Wir sehen uns
halber Meter. Genau. Also es sind lang nicht so lang wie bei euch,
Und haben keinen Arbeitskanal. Also es gibt nicht die Möglichkeit für Biopsien oder sonst. Nein. Es ist ein rein diagnostisches Verfahren.
Ja.
Okay, also jetzt habe ich dieses Ding in meiner Nase. Ich bin wach, ich sitze vor dir, du hast schon gesagt, du unterhältst dich mit mir.
Ja.
Und dann?
Das ist so, dass man dann verschiedene Speisen zum oder Konsistenzen zum Essen gibt. Ja? Mhm. Und die sind auch klassifiziert. Mhm. Also von Flüssigkeit über Brei, über Bananenstücke, mhm. über Brot. Alle die Konsistenzen überprüft man und mhm. schaut dann, ob sie ordentlich geschluckt werden. Ist ja so, wir wollen okay. ausschließen, dass es Aspirationen gibt. Einerseits, also die Sicherheit wollen wir überprüfen, dass praktisch keine Speise oder keine Flüssigkeit in die Luftröhre gelangt, also ja. die Sicherheit, aber natürlich auch die Effizienz. Ja. Es gibt ja durchaus viele Krankheiten, wo die Effizienz, sprich, dass der ganze Speisebrei oder die Flüssigkeit im Schlund oder im Pharynx hängen bleibt und erst gar nicht in den Ösophagus geht, weil da ja. oben eine Störung ist. Also brauchen wir auch die Effizienz.
Okay, und also dieser Schlauch in der Nase, der ist jetzt auch nicht so, dass jetzt für den Patienten irgendwie hinderlich ist beim Schlucken oder so.
Nee,
das ist auch
das
nicht
ist
jetzt irgendwie so, dass der jetzt auch nicht würgen muss oder so, weil es einfach noch nicht in dem sensiblen Pharynxbereich ist, oder?
Nee, wenn du ihn praktisch in der Nase kitzelst, ja. und dann gehst du praktisch über den weichen Gaumen, den du von oben ja. praktisch siehst, gehst du in den Pharynx, hängst dich rein. Das spüren die. Aber ja. sie würgen nicht dabei.
Okay.
Weil der frei hängt. Wenn du jetzt ihn hinten antippst, ja. dann kannst du gleich mal eine Sensibilitätsprüfung machen, was auch dazu gehört, und dann würgen die. Ja.
Okay. Also das heißt, ich habe jetzt dieses Ding in meiner Nase ja. und du siehst jetzt mein Pharynx.
Ja, über ein Video.
Über Video.
Also großer Monitor.
Kann mhm. vielleicht auch selber.
Du kannst es auch
ich
sehen.
Ich sehe es
ja.
auch, ja. Und dann jetzt esse ich jetzt Brei und esse irgendwie Brot. Genau. Und dann beurteilst du, ob es adäquat geschluckt wird oder
genau,
ob noch Reste
genau.
übrig bleibt oder sonst irgendwas.
Also da mhm. schaue ich, bleiben Reste liegen, also in den verschiedenen Bereichen. Wir haben also einmal den Zungengrund zum Beispiel, ja. die Valeculae, ja. Sinus piriformis.
Ja.
Also die Effizienz, schluckt er das runter? Weil normalerweise, wenn du runterschluckst, schluckst du das runter. Also die pharyngeale ja. Phase ist ja sehr schnell. Die ist ja nur 0,7 ja. Sekunden. Zack, unten mhm. ist es. Und beim Gesunden siehst du nichts. Und beim mhm. Kranken siehst du eben Reste. Mhm. Oder ungünstiger, oder was heißt ungünstig, kommt drauf an, geht es in die Luftröhre. Und das kann mhm. ich sehen, indem ich den Adytus laryngis, da habe ich einen Blick drauf, Adytus laryngis bedeutet Epiglottis, gehen wir nochmal in die Anatomie zurück,
ja,
areaepiglottische
ja, ja, ja,
Falte. Ja. Ja. Und dann bist du auf den Taschenfalten. Ja, mhm. kannst du das vielleicht vorstellen, wie so ein kleiner Tubus. Ja,
ja.
ja. Und dann in die Stimmlippen. Und diese drei Mechanismen, also Epiglottis, Taschenfalte und Stimmlippen, die schließen ja normalerweise beim Schlucken, bei diesen 0,7 mhm. Sekunden kurzen Phase, schließen die suffizient, sollen mhm. sie schließen. Und der obere Ösophagus-Sphinkter macht auf und dann geht die Speise oder das Getränk eben in die Speiseröhre.
Und wenn der Patient hustet, siehst du es natürlich auch dann, klar.
Ja. ja, deswegen Audio immer wichtig.
Ah ja, genau.
Wir haben immer Audio dabei.
Also das läuft dann sozusagen auch mit bei der...
Läuft immer mit.
Ach, das ist ja interessant. Okay.
Ja, mhm. weil zum Beispiel, wenn eine Substanz in die Luftröhre gelangt,
ja.
musst du wissen, hustet er oder hustet er nicht.
Okay.
Weil es könnte still sein, dann ist es natürlich viel gefährlicher. Ah. Also es kommt unbemerkt
Klar.
Speisen in die Luftröhre. Ja. Oder wenn er hustet, weißt du, er hat gesunde Abwehrmechanismen. Und dann ist die Einschätzung, die Beurteilung eine ganz andere.
Okay.
Und du siehst es natürlich oder hörst es, wenn du es machst, aber wir zeichnen das immer auf, dass praktisch, also du auch im Nachhinein das nachvollziehen kannst, wenn er aspiriert, hustet er oder hustet er nicht.
Aha, das ist ja interessant. Okay, jetzt wissen wir, die Methode funktioniert. Wann macht ihr denn das jetzt? Also was sind so die Indikationen, bei welchen Patienten würde man jetzt so eine FES, so eine funktionelle Endoskopie des Schluckakts denn machen?
Also bei allen Patienten, also man unterscheidet eine große Gruppe neurogener Dysphagien
mhm.
und dann gibt es strukturelle. Ja.
ja.
Bei den neurogenen Dysphagien ist es zum Beispiel zu erwarten, Schluckstörungen beim Apoplex, das sind 80%. Mhm. Und da machst du das, um eben die Nahrungsaufnahme sicherzustellen.
Mhm.
Also die Patienten auf der Stroke Unit würden regelmäßig untersucht darauf, mhm. weil die eben sonst eine hohe Gefahr haben der Aspirationspneumonien.
Okay, also das heißt, jetzt Patient kommt in die Stroke Unit, hat einen Apoplex gehabt und bevor man jetzt entscheidet, ob er jetzt essen darf, wird so eine Untersuchung gemacht.
Ja, jein. Also so eine Untersuchung oder auch eine klinische Schluckuntersuchung, mhm, das kommt eben drauf an. Aber eigentlich wäre es zu wünschen, dass alle diese Apparative, also die FIES bekommen,
okay.
die endoskopische Untersuchung. Kriegen nicht alle, muss man ehrlicherweise sagen, weil es nicht überall verfügbar ist.
Ja, okay. Also wir haben die Patienten mit einem Apoplex, Schlaganfall, neurogene Schluckstörung.
Genau, also ganz viele. Parkinson, ja. Myasthenia gravis, also da gibt es wirklich ALS, also Amyotrophe Lateralsklerose. Andersrum, wo gibt es keine Schluckstörung bei neurogenen Erkrankungen? Also ja. Es sind sehr häufig mit Schluckstörungen.
Jetzt sagst du ja, du kommst aus dem HNO-Bereich. Mhm. Wo habt ihr es denn da oder wo besetzt man es genau. Im HNO-Bereich ein?
Also im HNO-Bereich sind es die strukturellen Veränderungen, da vor allem nach Kopf-Hals-Tumor-Erkrankungen, sage ich mal. Entweder durch den Tumor selber, dass die Schluckbeschwerden bestehen, beziehungsweise wenn du den entfernst oder eine Radatio machst, dann hast du lokal Schäden, die zu Schluckstörungen führen können. Mhm. Und in der Phoniatrie, deswegen bin ich Fachärztin für Phoniatrie.
Richtig, genau.
Wir schauen die Funktion immer an. Das heißt, wir schauen sowohl neurogene als auch strukturelle und pädiatrische. Also wir schauen auch Kinder an.
Jetzt vielleicht nochmal zu den Elternpatienten und auch zu den, du hast schon gesagt, die nach Radiatio. Hast du jetzt schon mal in deiner Praxis auch schon mal da irgendwie einen Tumor auch entdeckt oder ist es eine rein funktionelle? Es kommt schon ab und zu vor, dass man was in der Richtung entdeckt.
Also ich hatte zum Beispiel mal eine Patientin, die ist wegen Apoplex geschickt worden, die haben wir auch geschaut und dann habe ich gedacht, kann das jetzt sein? Die hatte wirklich einen Larynxkarzinom auch. Ein großes.
Okay, also dass es schon auch noch in der Differentialdiagnose mit eine Rolle spielt, ob man da eventuell jetzt eine tumoröse Veränderung oder sowas sieht.
Ja.
Das ist ja ganz interessant.
Also du weißt, wenn du die Untersuchung machst, weißt du nicht unbedingt, welche Ursache es hat. Die kannst du eventuell dann bei der, oder wäre schön, dass du durch die Untersuchung rausbekommst, ist es eine rein neurogene oder ist es... Ja. Eine strukturelle, und man muss ja, darf ja auch nicht vergessen, zum Beispiel die Kopf-Hals-Tumor-Patienten, die sind ja älter. Ja. Das heißt, es gibt auch gewisse Phänotypen, sage ich mal, im Schluckmuster, in den Störungsmuster, wo du denkst, ah ja, das ist jetzt nicht nur der Kopf-Hals-Tumor, sondern das ist zum Beispiel auch ein Parkinson. Ja? Da gibt es so typische, sag ich mal, Schluckmuster und Pathologien, wo du dann sagst, okay, das könnte ein Parkinson sein.
Also es ist also schon spannend und ich sehe hier schon noch eine gewisse Überlappung. Also weil wir haben ja auch in der Gastroenterologie, wir haben ja auch immer Patienten, die kommen zu uns und sagen irgendwie Schluckprobleme oder sowas. Ne? Dann gehen die zum HNO-Arzt manchmal und dann wird er ganz häufig, gibt es diese Diagnose Reflux assoziiert. Gehen sie zum Gastroenterologen, dann kommen sie zu uns, dann machen wir halt eine komplette Gastroskopie und dann sehen wir aber auch nichts in der Art. Ja? Was dann häufig so die nächste Konsequenz ist, dass man dann sagt, naja, muss man vielleicht mal Röntgen oder sowas. Ja? Also jetzt irgendwie ein Breischluck oder sowas. Wäre das jetzt bei dir auch noch immer so oder würdest du sagen, das sind definitiv Patienten, wenn einer sagt, er hat da irgendein Problem, dass man den eher dann eine Fes macht oder ist es dann jemand, wo du sagst, na vielleicht doch eher Manometrie oder Röntgen oder so? Oder wie siehst du jetzt die Fes in diesem ganzen Spektrum angesiedelt? An erster Stelle, in der Mitte oder an letzter Stelle?
Ich finde, das kommt auf die Anamnese drauf an.
Ja, aber so, also gehen wir zurück zu den Patienten. Also älterer Patient hat irgendwie plötzlich jetzt immer irgendwie so Schluckstörung, verschluckt sich leicht oder
also
sowas?
Also verschluckt sich leicht, dann würde ich auf jeden Fall eine Fes machen.
Okay. Ja.
Also würde ich schauen, ist es noch altersadäquat, weil im Alter veränderst du ja das Schluckmuster.
Ja.
Oder ist es schon pathologisch? Aber auf jeden Fall, also wenn er sagt, er verschluckt sich, klassische Indikation für eine Fes.
Und was wäre denn dann jetzt die Konsequenz? Jetzt hast du den Patienten, der sagt, er verschluckt sich. Jetzt kann man ja nicht jedem Patienten irgendwie sagen, jedes Getränk angedickt oder sowas. Also das habe ich, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, das macht kein Patient mit. Also wenn einer trinken will, dann will er trinken, und nicht irgendwie so ein Gel runterwürgen oder sowas. Was gibt's da für Ansätze dann?
Ja, da machst du klassischerweise Logopädie.
Ja.
Also das wäre es. Und wenn, es kommt eben darauf an, was es ist, also die Ursache.
Ja.
Sagen wir mal, der alte Mensch hat Probleme mit der oralen Phase, wissen wir zum Beispiel. Und deswegen dickst du es ja ein, damit es langsamer fließt, Du könntest es aber jetzt genauso machen, indem du sagst, er nimmt einen Schluck Wasser in den Mund, geht den Kopf nach vorne und schluckt dann kräftig, dann hast du einen längeren Weg und hast praktisch die gleiche Strategie wie beim Andicken. Ja.
Ah ja. Interessant. Und macht ihr dann die Fes jetzt auch als Verlaufskontrolle?
Ja,
jetzt?
Also es ist immer, also es gibt, sagen wir mal, ein Protokoll, wie du eine Fes machst.
Ja.
Als ersten Schritt machst du die Struktur, schaust du dir an. Als zweiten Schritt schaust du dir die Funktionsprüfungen, wie wir das nennen, ohne Konsistenz an. Also du schaust, ist der velopharyngeale Abschluss gut? Bewegen sich die Stimmlippen? Bewegt sich der Pharynxkonsistenz? Alles ohne. Und dann machst du es mit Konsistenzen. Mhm. Das heißt, da tust du es dann andicken. Wir haben auch extra so Skalen, Itzi, weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, wo, damit du es eben, früher war das mit honigartig, nektarartig, birnensaftartig, also 1000 Adjektive, und jetzt kannst du es international einteilen, wo eben 0 ist nicht angedickt und dann 1 bis 7, ja?
Ja.
Machst es mit den Konsistenzen, und als letzter Schritt heißt Überprüfung therapeutischer Manöver. Das heißt, du schaust, aha, das könnte ihm helfen.
Ja.
Und überprüfst es schon mal, ob das ihm eben hilft, wenn er den Kopf nach vorne nimmt. Aha. Könnte ja sein, dass es bei dem Patienten gar nicht hilft, sondern kräftig schlucken oder bei Parisen kommt es auch drauf an, Kopfneigung, Kopfdrehung. Mhm. Das kannst alles ausprobieren.
Na, spannend. Jetzt vielleicht auch noch eine Frage. Wir reden ja auch über die Endoskopie, und wir reden ja auch gerade in der gastrointestinalen Endoskopie ist auch immer so ein bisschen das Thema, auch was die Assistenz machen darf und was sie nicht machen darf. Wie ist es bei euch? Das ist ja jetzt ein rein diagnostisches Verfahren am wachen Patienten, keine Sedierung, keine Überwachungsnotwendigkeit. Machst du das als Ärztin selbst, oder ist es eher was bei euch dann das Assistenzpersonal oder die Logopäden machen?
Also bei uns ist es so, dass wir es immer zu zweit machen. Schon alleine vom Handling her, wenn du endoskopierst und gleichzeitig Speisen dem geben musst, ist schon
Patienten
mal schwierig.
Füttern darfst, ja.
Genau, also das ist schon mal, also geht auch, ja. Und dann ist es auch so, dass du diese therapeutischen Manöver überprüfst, und das machst du auch zusammen, ja. Mhm. Also stellt sich bei uns nicht ganz so die Frage, wer es macht. Es ist natürlich schon so, dass es ein Curriculum gibt, ein Fies-Curriculum für neurogene Dysphagien.
Okay. Ja? Also das heißt für die Apoplex-Patienten vor allem.
Genau.
Dann letztendlich.
Also nicht Apoplex, alle möglichen. Ja. Alle. Ja. Da gibt es ein Curriculum, wo festgelegt ist, wo man durchlaufen kann und wo dann auch ein Logopädin oder Sprachtherapeut das machen. Aber immer in Arzt-Rufbereitschaft. Immer in einem Set. Also die können jetzt nicht losziehen und im ambulanten Bereich einfach irgendwie endoskopieren, weil du kannst auch den vasovagalen Reflex auslösen, du kannst Nasenbluten auslösen, alles sehr selten. Also es ist schon ein sicheres System, aber ja, und auch mit der ganzen Hygiene etc. Also ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Also das sehen wir jetzt nicht so, dass jetzt ambulant eine Berufsgruppe da loszieht und das alleine macht.
Also jetzt eine Logopädenpraxis oder sowas macht sowas nicht?
Nee.
Okay, aber jetzt bei dir in der Klinik, wie ist es da? Ist es also machen das bei dir deine Assistentinnen, also dein nichtärztliches Personal dann auch, oder?
Bei uns in der Klinik ist ja so, dass wir als Phoniatrie haben wir ja alle, nicht nur die Neurogenen. Also bei mir dürfen sie auf den anderen Stationen, jetzt in Innsbruck ist es wiederum anders, aber war bis vor 2 Jahren in München, da war es so, dass sie auf den neurologischen Stationen Neurogene schon endoskopiert haben und wir danach immer gemeinsam das Video besprochen haben.
Okay.
Immer, aber das in der Ambulanz des Ärztinnen machen, einfach weil bei unserem Klientel natürlich strukturelle Ursachen im Vordergrund stehen und die sind echt schwer zu beurteilen.
Okay, also das ist ja interessant. Also das heißt dann, wenn bei euch jetzt bei einem rein diagnostischen Verfahren mit einem kurzen Endoskop ohne sedierten Patient das auch noch nicht so richtig jetzt in der Assistenthand ist, sage ich mal, dann fürchte ich, dann wird das bei uns erst recht noch ein bisschen länger dauern. Ja.
Keine Ahnung, also dieses Curriculum gibt es seit 10 Jahren. Und wie gesagt, wir können es uns nicht vorstellen, und das sagen auch die Logopäden selber, also die Deutsche Interdisziplinäre Gesellschaft ist ja großer Teil Logopäden, Sprachtherapeuten, und wir diskutieren das ja auch zusammen. Ja. Die Problematik ist die Nichtvergütung und deswegen die kaum Verfügbarkeit, die es im ambulanten Sektor hat. Ja.
Okay.
Da sind die armen Logopäden wirklich, ist schwierig.
Und warum wird es nicht vergütet? Also das liegt dann an der Fachgesellschaft dann, oder?
Ja,
oder?
Kann man so sagen. Ja, ein Kuchen und.
Simone, wir sind leider schon wieder am Ende.
Oh Gott,
vom Podcast.
Leid,
ich Nein, du brauchst dich nicht entschuldigen. Ich bin derjenige, der die Frage stellt. Aber wir sind gut in der Zeit, sagen wir es mal so. Ich fand das jetzt wirklich mal ganz, ganz spannend. Also auch jetzt für mich sehr lehrreich, weil wir reden immer über Endoskopie und das ist ja genauso Endoskopie, aber es ist jetzt wirklich mal ein ganz neuer Einblick, und ich denke, das ist sicherlich was ich überlege mir gerade, da gibt es noch mehrere Ansatzpunkte, auch mit anderen Berufsgruppen, wo auch viel endoskopiert wird und wo wir vielleicht auch viel voneinander lernen können. Ich habe jetzt so ein bisschen meine Zweifel, bei der nächsten Gastroskopie den Patienten auch irgendwie über die Nase zu gastroskopieren und dabei essen zu lassen. So, das wäre dann so das One-Stop-Shopping sozusagen. So weit sind wir da noch nicht. Aber es war echt spannend und ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an dich fürs Mitmachen. Vielen Dank nochmal.
Gerne, Alexander. War super.
Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie fanden es auch mal ganz spannend, so den Blick auf eine andere Indikation, auf eine andere Methode. In 14 Tagen geht es dann wieder weiter mit wieder einem gastroenterologischen Thema. Aber ich verspreche Ihnen, wir bleiben dran, auch mal ein bisschen über die Grenzen zu gucken und freue mich, wenn Sie auch weiter dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.